Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Schweinegrippe. Die Schweizer Behörden geben noch keine Entwarnung. Auch die Weltgesundheitsorganisation rät weiter zu Vorsicht. Preisstopp. Der Krankenkassenverband Santé Suisse will Arzt- und Spitaltarife einfrieren. Die Reaktionen darauf sind harsch. Rüstungsspirale. Nach China und anderen asiatischen Staaten will jetzt auch Australien seine Militärausgaben erhöhen. Massiv. Diskriminierung. In Tschechien werden Roma ausgegrenzt wie nirgends sonst. Jetzt protestieren sie öffentlich gegen diese Unterdrückung. Wenn Blinde uns die Augen öffnen. Eine Kunstausstellung in Thun. Und beim Eishockey-WM-Spiel Schweiz-Schweden steht es zurzeit 0-2. Wir melden das Endresultat, sobald es feststeht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
In der Schweiz gibt es mittlerweile 27 Verdachtsfälle von Schweinegrippe. Dies gibt das Bundesamt für Gesundheit bekannt. Weiterhin ist nur ein Fall bestätigt. Der betroffene Mann durfte heute das Kantonsspital Baden verlassen. Er ist nach Angaben der Ärzte nicht mehr ansteckend. Mehrere Dutzend Personen bleiben in Quarantäne. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt häufiges Händewaschen mit Seife und wer niesen oder husten muss, soll sich ein Taschentuch vor Mund und Nase halten. Weltweit wurden inzwischen rund 800 Infektionen bestätigt, über die Hälfte davon in Mexiko. 20 Menschen sind laut der Weltgesundheitsorganisation an der Schweinegrippe gestorben. Die Glarner Landsgemeinde hat die Steuern um etwa 10% gesenkt. Entlastet werden vor allem Einkommen zwischen 50.000 und 300.000 Franken. Der Kanton und die Gemeinden nehmen dadurch rund 20 Millionen Franken weniger ein. Weiter beschloss die Glarner Landsgemeinde, ihre traditionelle Form beizubehalten. Wuchtig verworfen wurde der Antrag eines Stimmbürgers bei nicht eindeutigen Entscheiden an der Landsgemeinde, anschließend eine Urnenabstimmung einzuführen. Der Krankenkassenverband Santé Suisse will den Ärzten und Spitälern ab 2010 vorerst keine Tarif- und Preiserhöhungen zugestehen. Santé Suisse beruft sich dabei auf das Krankenversicherungsgesetz. Dieses besagt, dass Arzt- und Spitaltarife nicht erhöht werden dürfen, wenn die Krankenkassenprämien doppelt so stark ansteigen wie die Teuerung. Mitte April hatte das Bundesamt für Gesundheit für 2010 eine durchschnittliche Prämienerhöhung von mindestens 10% vorausgesagt. Zwei der größten Jugendverbände der Schweiz schließen sich zusammen, Jungwacht und Blauring. Das haben die Delegierten der beiden Verbände beschlossen. Der neue Grossverband heißt Jungwacht Blauring Schweiz. Für die über 30.000 Mitglieder ändert sich laut einer Mitteilung der Delegierten nicht viel. Es wird auch künftig Blauring-Gruppen für Mädchen und Jungwacht-Gruppen für Knaben geben. Und auch die gemischten Gruppen bleiben bestehen. 13 asiatische Staaten wollen mit einem gemeinsamen Krisenfonds von 135 Milliarden Franken die Wirtschaft stabilisieren. China und Japan übernehmen je ein Drittel der Summe. Der Krisenfonds soll asiatische Staaten unterstützen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Russland hat mit der Stationierung von Soldaten an den Grenzen der abtrünnigen georgischen Provinzen Abchasien und Südossetien begonnen. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, nahmen russische Soldaten entlang der Grenzen beider Provinzen Stellung. Die USA werfen Russland vor, seine Truppen nicht wie abgemacht aus Georgien abzuziehen. Russland breche so die Waffenstillstandsvereinbarung vom vergangenen August, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist laut Umfragen so beliebt wie selten zuvor. Nun droht ihm aber Ungemach von seiner Ehefrau Veronica Lario. Sie wolle sich von ihrem Mann scheiden lassen, teilte Lario nach 20 Ehejahren der italienischen Öffentlichkeit über zwei Zeitungen mit. Lario hatte in den letzten Tagen öffentlich dagegen protestiert, dass ihr Mann drei politisch unerfahrene junge Schönheiten für die Wahlen ins Europaparlament aufstellte. An der Eishockey-Weltmeisterschaft kämpft das Schweizer Team in Bern um den Einzug in den Viertelfinal. Im Spiel gegen Schweden läuft das dritte Drittel und die Schweiz liegt mit 0-3 im Rückstand. Weitere Meldungen vom Sportgeschehen hat Bernhard Scher.
In der Schweizer Fußballmeisterschaft baut der FC Zürich den Vorsprung an der Spitze aus. Zürich führt nun 3 Punkte vor dem FC Basel und 8 vor den Young Boys. Zürich gewinnt in Neuenburg gegen Xamax mit 1:0 und die Grasshoppers verlieren gegen Bellinzona mit 1:3. Motorrad, 2 Top-10-Plätze für die Schweiz beim Grossen Preis von Spanien. Tom Lüthi klassiert sich auf Rang 5 und bei der Achtelliter-Klasse wird Dominik Egger der 9. Das MotoGP-Rennen gewinnt Valentino Rossi. Rad, 5. und letzte Etappe bei der Tour de Romandie von Aubonne nach Genf über 150 Kilometer. Es gewinnt im Spurt Oscar Freire aus Spanien, 7. und bester Schweizer Beat Berg. Der Sieger im Gesamtklassement heißt Roman Kreuziger aus Tschechien. An der Eishockey-Weltmeisterschaft verliert Ungarn gegen Dänemark mit 1:5 und steigt aus der A-Klasse ab. Deutschland verliert gegen Österreich mit 0:1. Und noch Handball. Der BSV Bern hat den Einzug in den Europacup-Final verpasst. Bern verliert gegen Suceava aus Rumänien mit 26:34.
Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gehen im Norden verbreitet Schauer nieder. Morgen Montag ist es an den Voralpen und in Graubünden häufig nass. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 1500 Meter ab. Sonst wird es aus Westen allmählich freundlicher. Es bleibt kühl mit rund 13 Grad. Im Tessin ist es zeitweise sonnig. Tagsüber gehen lokale Schauer nieder. Die Temperaturen erreichen rund 22 Grad. Dienstag ist es trotz Schleierwolken recht sonnig, im Norden bei 16, im Süden bei 21 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 10 Kilometer Stau und auf der San Bernardino-Strecke ebenfalls Richtung Norden vor dem San Bernardino-Tunnel 6 Kilometer Stau. Sowie in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern Stau zwischen dem Brütiseller Kreuz und dem Limmataler Kreuz. Und in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und der Verzagung Herkingen stockender Verkehr.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Kein Grund zur Panik, kein Grund zur Entwarnung. Die Schweinegrippe breitet sich nur langsam aus, bleibt aber gefährlich. Volltreffer auf die falsche Scheibe. Der Krankenkassenverband will die Tarife einfrieren. Nutzlos, antworten Experten. Kriegsfantasien im Pazifik, ausgerechnet. Australien will sein Militärbudget drastisch erhöhen. Die Ausgegrenzten sind plötzlich im Mittelpunkt. Die Roma in Tschechien protestieren gegen Diskriminierung. Unsere Welt ist nicht schwarz-weiß. Mit einer Kunstausstellung in Thun zeigen Blinde, wie sie sehen. Und das Südafrika des Jacob Zuma, der nächste Woche wohl neuer Präsident des Landes wird. In International, gleich nach dem Echo der Zeit, auf DRS1. In 17 Ländern sind bisher Schweinegrippeinfektionen festgestellt worden. Betroffen davon sind knapp 800 Menschen. 20 sind bisher gestorben. Das sind die wichtigsten Zahlen zur Ausbreitung der neuen Grippe. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen von der Wissenschaftsredaktion Thomas Häusler. Herr Häusler, diese Zahlen, die ich eben genannt habe, klingen eigentlich nicht dramatisch.
In der Tat hat sich die Lage in den letzten Tagen stabilisiert. Und Vertreter Mexikos haben bereits die Hoffnung geäußert, dass das Land das Schwierigste überstanden haben könnte. Und auch in den USA, dem Land mit den zweitmeisten Fällen, gab es keine riesige Zunahme. Aber das Virus hat sich doch langsam in weitere Länder ausgebreitet, darunter zum ersten Mal jetzt in asiatische Staaten.
Das Virus breitet sich aus, aber es breitet sich langsam aus und der Verlauf der Krankheit ist im Normalfall nicht aggressiv. Warum reden Wissenschaftler immer noch von einem Wettlauf gegen die Zeit?
Das Problem ist, dass Grippeviren sehr unberechenbar sind. Ja, die Wissenschaftler fürchten sie gerade deswegen. Und es kann gut sein, dass das Virus jetzt so gut wie verschwindet und dann im Herbst bei Beginn der Grippesaison zurückkommt. Genauso war es schon einmal, und zwar 1918 bei dieser berühmten, verheerenden spanischen Grippe, die ja zwischen 40 bis 50 Millionen Tote gefordert hat. Da gab es im Frühling eine erste gutmütige Welle und im Herbst kam dann der schwere Schub, nachdem das Virus im Sommer nicht in Erscheinung getreten war. Und um so einer Situation vorzubeugen, ist nun Eile angesagt, weil man eben gut vorbereitet sein will, muss. Zum Beispiel einen Impfstoff haben möchte und der dauert, die Herstellung dessen oder bis man so einen in den Händen hält, das dauert 4 bis 6 Monate. Aber noch einmal, es kann auch sehr gut sein, dass das aktuelle Schweinegrippevirus verschwindet jetzt und gar nicht wiederkommt oder dann wieder nur als schwache Form, fast wie eine normale Grippe. Diese Viren können sich einfach sehr schnell verändern und sie tun das in alle Richtungen.
Eben, die Viren können sich verändern, das ist wahrscheinlich eine der größten Sorgen, die sich die Wissenschaftler machen. Unter welchen Umständen können sich Viren denn verändern?
Ja, die Veränderung ist sozusagen die Kernkompetenz dieser Viren. Das heißt, sie verändern sich ständig. Wenn sie in einem Körper sich vermehren, dann verändern sie sich. Und sie können dabei gutmütiger oder eben aggressiver werden. Und dabei gilt halt, je mehr Viren im Umlauf sind, je mehr Menschen angesteckt sind, desto mehr Gelegenheit haben die einzelnen Viren, sich zu verändern. Und das heißt halt eben auch, je besser man die Ausbreitung unterdrücken kann, desto weniger Chancen hat das Virus als Gesamtes, sich in eine aggressivere Form zu verändern. Das ist eben auch mit ein Grund, warum man die Ausbreitung nun so gut wie möglich bekämpfen möchte, auch wenn es sich gegenwärtig offenbar nicht um eine allzu schlimme Virenform handelt.
Aus Kanada kommt jetzt die Meldung, ein Bauer soll seine Schweine angesteckt haben. Das heißt, das Virus sei jetzt wieder vom Menschen zurück aufs Tier übertragen worden. Was bedeutet diese Rückübertragung?
Ja, als erstes bedeutet es einfach mal, dass das Virus offenbar immer noch fähig ist, Schweine wieder anzustecken. Das wusste man bisher nicht. Es waren keine Fälle von infizierten Schweinen bekannt. Vielmehr bedeutet dieser Einzelfall jetzt eigentlich nicht. Da es sich um eine einzelne Farm handelt, kann man die Tiere dort gut in Quarantäne halten. Es soll ihnen übrigens auch schon wieder besser gehen, dem Menschen, der sie angesteckt hat, auch. Aber natürlich ist es nun wichtig, gut zu kontrollieren, dass so etwas nicht öfters passiert, weil sich sonst eben das Virus vielleicht im Schweinebestand wieder festsetzen könnte oder mindestens an einzelnen Stellen und dadurch sich weitere Möglichkeiten schaffen würde, eben sich zu verändern und dann wieder auf den Menschen zurückzuspringen. Das ist einfach eine Quelle mehr, wo dann Ungewissheit kommt, wo wieder Veränderungsmöglichkeiten hin zu aggressiven Formen da wären. Als letztes vielleicht noch kurz, die WHO hat gerade heute Abend noch einmal betont, trotz dieser Ansteckung jetzt sei es für den Konsum von Schweinefleisch, sei überhaupt keine Gefahr gegeben. Die Viren würden beim normalen Kochen abgetötet und das war jetzt auch mal ein isolierter Fall und die Schweinefarmen sollen nun alle sehr gut kontrolliert werden, heißt es.
Besten Dank, Thomas Häusler. Erklärungen zur Schweinegrippe und was ist eine Pandemie? Wie bereitet sich die Schweiz vor auf eine mögliche Pandemie oder die Folgen der Grippe für arme Länder? Das alles im Online-Dossier auf drs.ch. Vor gut drei Wochen rechnete das Bundesamt für Gesundheit mit massiv steigenden Krankenkassenprämien, durchschnittlich über 10%. Um die rasante Kostensteigerung zu bremsen, teilte der Verband der Kassen, die Santé Suisse, Ärzten und Spitälern diese Woche mit, er werde sich kommendes Jahr auf höhere Preise für medizinische Leistungen nicht mehr einlassen. Die Tarifverhandlungen sind damit blockiert, meldet die NZZ am Sonntag heute. Aber nicht nur das. Verweigert die Santé Suisse solche Verhandlungen, ruft der Verband eigentlich nach dem Staat. Das war bisher tabu. Christine Warner.
Die Verhandlungen über die Tarife im kommenden Jahr haben noch gar nicht begonnen. Aber für den Krankenkassendachverband Santé Suisse ist heute schon klar, Preiserhöhungen liegen nicht drin. Es gehe darum, sagt Santé Suisse-Sprecher Felix Schneuli,
dass wir im Moment alles tun müssen, um die Kosten im Griff zu haben. Es geht nicht einmal darum, die Kosten zu senken. Es geht darum, das Wachstum zu stabilisieren, um die Kaufkraft der Prämienzahlenden zu stärken.
Nur Santé Suisse kann die Tarife nicht verfügen. Darüber müssen die Krankenversicherer mit den Ärzten und den Spitälern verhandeln. Und die haben an einer Nullrunde keine Freude. Felix Schneuli sagt dazu,
die Frage ist einfach für die Tarifpartner, ob wir uns einigen im Sinne von tieferen Tarifen. Wir könnten danach auch über Kostenstrukturen diskutieren oder ob wir die Rolle dem Staat überlassen.
Für den Vizepräsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Carlo Conti, gehört der jüngste Vorschlag von Santé Suisse ins Feld des Aktionismus. Angesichts der Situation sei eine gewisse Zurückhaltung bei den Preiserhöhungen zwar richtig, aber man müsse das von Kanton zu Kanton beurteilen. Zum Vorgehen von Santé Suisse sagt der Basler Gesundheitsdirektor,
die Art und Weise des Vorgehens, das flächendeckend per Brief so anzukündigen, ist doch eher etwas fragwürdig.
Zudem riskiert die Santé Suisse mit diesem Vorgehen ein Scheitern der Tarifverhandlungen noch bevor diese begonnen haben. Denn wenn es keine einvernehmliche Lösung gibt, entscheiden die Kantone.
Sollten sich dann die Parteien tatsächlich nicht einigen, dann werden diese Preise durch die Kantonsregierungen festgesetzt. Die Regierungen haben dann eine Schiedsrichterrolle, eben weil die Vertragsparteien sich nicht einigen konnten.
Auch Gesundheitsökonom Willy Ogier überrascht das Vorgehen des Krankenkassendachverbandes. Dort lasse der Glaube an den Wettbewerb offenbar nach.
Und dass man jetzt auch noch mit einer Idee kommt, die ganz klar mehr Dirigismus im Gesundheitswesen will und nicht mehr Wettbewerb.
Gar kein Verständnis hat Ogier für die Idee, die Preise einzufrieren.
Es ist aus gesundheitsökonomischer Sicht sogar zu befürchten, dass solche Maßnahmen kurzfristig den Glauben erzeugen, dass das Problem gar nicht so groß ist, weil man damit kurzfristig vielleicht den Prämienanstieg nicht allzu hoch gestalten muss.
Den Problemdruck kurzfristig zu lindern, statt sich den Problemen zu stellen, sei das Dümmste, was man machen könne. Zudem ergänzt Willy Ogier:
Santé Suisse macht mit seinem Vorschlag eigentlich etwas ganz Ähnliches, was Santé Suisse bei Herrn Bundesrat Gouchbain kritisiert hat an der Reservenpolitik. Sie versuchen nämlich, das Problem kurzfristig mit Budgetkosmetikmaßnahmen abzudämpfen. Lösen tut man damit überhaupt kein Problem.
Im Gegenteil, denn mittelfristig bestehe so die Gefahr, dass der Kostenschub später noch größer werde.
Es wird wieder aufgerüstet, weltweit, ganz besonders im asiatischen Raum. Die jüngst veröffentlichten Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI etwa weisen für Indien und China hohe Wachstumsraten beim Waffenimport aus. Und das gibt dem Wettrüsten neuen Schub. Australien hat dieses Wochenende das größte Rüstungsprogramm seiner Geschichte angekündigt. Die Regierung schließt nicht aus, dass es in den kommenden 20 Jahren in der Region Asien-Pazifik sogar zu einem Krieg kommen könnte. Oswald Tallin.
Wer soll das denn bezahlen? So lautete die Reaktion des australischen Oppositionsführers Malcolm Turnbull auf das Rüstungsprogramm. Fast 80 Milliarden Franken will der australische Premierminister Kevin Rudd in den nächsten 20 Jahren für die Armee ausgeben. 100 neue Kampfflugzeuge stehen auf der Einkaufsliste. Die Zahl der Unterseeboote soll auf 12 verdoppelt werden und 8 neue Fregatten will die Marine in Dienst nehmen. Außerdem werden Kriegsschiffe mit weitreichenden Mittelstreckenraketen ausgerüstet, sogenannten Cruise Missiles. Die Reaktion des Oppositionsführers ist allerdings wesentlich weniger wichtig als die, die in den nächsten Tagen möglicherweise aus China eintreffen wird. Denn in einem Rüstungsweißbuch identifiziert Australien China als Sicherheitsproblem für den Raum Asien-Pazifik. Und die Regierung will sogar nicht ausschließen, dass es in diesem Gebiet im Verlauf der nächsten 20 Jahre einen Krieg um Macht und Einfluss geben könnte. Es sei sonnenklar, dass es eine deutliche militärische Aufrüstung im ganzen asiatisch-pazifischen Raum gibt, sagt Premier Rudd. Wie Rudd klar macht, wird Australien auch in Zukunft ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten sein. Beobachter zeigten sich überrascht, dass Australien bereit ist, seinen wichtigen Handelspartner China als einen möglichen Herd regionaler Instabilität zu identifizieren. Aus seiner früheren Tätigkeit als Diplomat in Peking hat der Premierminister ausgezeichnete Kontakte zur chinesischen Regierung. Er gilt als erstklassiger Kenner der chinesischen Politik und spricht als einziger westlicher Staatschef fließend Chinesisch. Doch jetzt warnt Canberra in deutlicher Sprache vor der Gefahr von Konflikten in der Region, ausgelöst durch die militärische, aber auch wirtschaftliche Expansion Chinas. Diese Entwicklung sei eine Herausforderung für die Position der Supermacht USA, die in der Region traditionell stark ist. Es bestünde eine kleine, aber besorgniserregende Möglichkeit wachsender Konfrontation in den nächsten 20 Jahren. Mit zunehmender wirtschaftlicher Macht werde China versuchen, mehr Einfluss zu gewinnen, sowohl mit militärischen als auch mit zivilen Mitteln. Aber auch andere aufstrebende Staaten wie Indien und Russland würden versuchen, kleinere, politisch unstabile Staaten im Pazifik auf ihre Seite zu ziehen.
Urs Welterlin. Ungarn, Rumänien, die Slowakei. Diesen drei Ländern wird international immer wieder vorgeworfen, sie diskriminierten ihre Roma-Minderheiten. Von Tschechien war in diesem Zusammenhang bisher kaum die Rede. Dabei fehlt es nicht an Gründen, auch dieses Land zu kritisieren. Ein EU-Bericht hält gar fest, die Roma würden nirgends so stark diskriminiert wie in der Tschechischen Republik. Ein Attentat von Rechtsextremisten vor 2 Wochen hat jetzt auch die öffentliche Diskussion in Gang gebracht. Aus Prag, Mark Lehmann.
Die Beziehung zwischen den Tschechen und ihrer größten Minderheit ist noch nie einfach gewesen, aber in der letzten Zeit haben Diskriminierung und Gewalt gegen Roma dramatisch zugenommen. Der jüngste Fall, ein nächtlicher Brandanschlag auf das Haus einer Roma-Familie in der Nähe der Stadt Ostrava. Ein zweijähriges Mädchen erlitt bei dieser mutmaßlich rechtsextremen Gewalttat schwerste Verbrennungen und schwebt noch immer in Lebensgefahr. Nun sei genug, sagt der Roma-Aktivist Ivan Veseli. Mit der landesweiten Aktion von heute wolle man gegen Extremismus und Rechtsradikalismus protestieren und Regierung und Polizei auffordern, endlich konsequenter dagegen vorzugehen.
We must show civic protest to push the government, to push the police, to fight with extremists and neo-Nazis.
Der tschechischen Politik ist es bisher nicht gelungen, ein reibungsloses Zusammenleben zwischen der sogenannten weißen Mehrheitsgesellschaft und den Roma zu ermöglichen. Der Wille dazu fehle, sagt der Politologe Ondřej Matejka.
Nach der Wende hat man kein wirkliches Konzept gehabt, wie man jetzt mit der Roma-Problematik umgeht. Das ist auf die kommunale Ebene gefallen. Und es sind die einzelnen Gemeinden drin im Stich gelassen worden, wie mit dieser Frage umzugehen.
Die überforderten Gemeindebehörden hätten dann oft einfach radikale Lösungen gesucht und die Roma in die Außenquartiere vertrieben. Dort haben sich regelrechte Ghettos gebildet, mit dem Ergebnis, dass es den Roma-Familien immer schlechter gehe, wie die Anwältin Katarzyna Hruba feststellt.
The situation of Romani families is distinctively going worse.
Die Probleme mit dem Wohnen, mit der Ausbildung, der Verschuldung würden immer größer und auch die systematische Diskriminierung der Behörden nehme zu. Die Zigeuner, in Osteuropa übrigens kein Schimpfwort, sind die klaren Verlierer der Wende vom alten kommunistischen zum neuen marktwirtschaftlichen System. Während sie zu Zeiten des Kommunismus einen garantierten Job hatten, sind sie heute als Arbeitskräfte nicht mehr gefragt. 80-90% der Roma sind arbeitslos. Eine ganze Zigeunergeneration wäre sozial verwüstet, sagt der Soziologe Ivan Gabal. Sie wachse ohne Vorbilder auf, weil in den Familien niemand Arbeit habe.
We see a new generation being born into a situation where nobody works in their family. It's a social devastation to certain ethnic group.
Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, täte Bildung dringend Not. Aber davon sind die Roma-Kinder auch abgeschnitten. Viele werden in Spezialschulen geschickt, die eigentlich für Lernschwache oder geistig Behinderte gedacht wären. Weil man glaubt, Roma-Kinder könnten mangels geringerer Vorschulbildung dem Tempo in den Regelklassen nicht folgen oder auch nur, weil sie in diesen Klassen nicht willkommen sind. Diese sogenannte Schulsegregation hat auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf den Plan gerufen, der den tschechischen Staat in einem Urteil verpflichtet hat, Roma und weißen Kindern die gleichen Ausbildungschancen zu ermöglichen. Doch dieses hehre Ziel könne nicht erreicht werden, wenn der Staat seinen Verpflichtungen nicht nachkomme, kritisiert Nicola Duckworth von Amnesty International.
They can't achieve these unless and until the government assumes its responsibility to protect and fulfill the basic right of Romani children to an adequate education.
Viele tschechische Roma sehen nur noch die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Keine Bildung, keine Arbeit, keine geeigneten Wohnverhältnisse und die Bedrohung von Rechtsradikalen haben viele Zigeuner über den Ozean getrieben. Hunderte von Roma haben in den letzten Monaten in Kanada um Asyl gebeten. Damit sind dort aus dem EU-Land Tschechien mehr Asylgesuche eingegangen als etwa aus Irak oder Afghanistan.
Das war ein Bericht aus Tschechien von unserem Korrespondenten Mark Lehmann. Wenn ein Bild von niemandem betrachtet wird, ist es keine Kunst, sondern bloß Leinwand und eine farbige, ölige Paste drauf. Eine Bronzebüste, die niemand anschaut, ist ein Metallklumpen. Ein Kunstwerk braucht Betrachter. Ohne sie existiert es nicht. Das stimmt, aber das ist dennoch erst die halbe Wahrheit, sagte man sich im Kunstmuseum Thun und lud Blinde und Sehbehinderte ein, eine Ausstellung zu gestalten. Wie wirkt Kunst auf Menschen, die nicht sehen? Elinor Landmann.
Schweizer Kunst aus den letzten 100 Jahren hängt in der kleinen Ausstellung, die 5 Blinde und Sehbehinderte fürs Kunstmuseum Thun zusammengestellt haben. Doch die Bilder, Grafiken, Videokunstwerke und Skulpturen liefern keinen kunsthistorischen Überblick über Schweizer Kunst. Die Ausstellung vermittelt Sehenden, wie Blinde die Welt wahrnehmen. In einem dunklen Gang ertasten Besucherinnen und Besucher als erstes eine Bronzebüste. Nehmen einen Männerkopf wahr, mit großer Nase und riesig wirkenden Ohren. Dann nähern sie sich im Halbdunkel einer Davidsstatue, bis sie sich geblendet von einem starken Licht abwenden. Eine alltägliche Erfahrung für Sehbehinderte und Blinde, die Helligkeitswechsel stark wahrnehmen, sagt Janine Ayer, Mitglied des Kuratorenteams.
Das ist zum Beispiel bei meiner Sehbehinderung sehr stark ausgeprägt, die extreme Blendung. Und das wollten wir nachempfinden, dass alle Besucher mal erleben, was das heisst. Wir wollen schön David anschauen, aber es ist unangenehm, ihn anzuschauen.
Die Ausstellung, die erlebbar macht, wie Blinde und Sehbehinderte wahrnehmen, wird fortgesetzt in einem offenen Raum mit Tageslicht. Da hängt zum Beispiel eine Grafik von Markus Rätz an einer blauen Wand. Übers Papier hat der Schweizer Künstler farbige Punkte verteilt. Wer will, kann in den Punkten ein Gesicht sehen, wer nicht will, ein Muster. Auch diese Grafik auf einer blauen Wand spiegelt die Wahrnehmung von Blinden.
Unsere Welt ist nicht schwarz-weiss und unser Hirn ist immer auf Hochbetrieb. Das tut immer die einzelnen Sachen, die wir sehen, zu einem Ganzen machen. Und man kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch.
Jeder sieht es anders und das gilt auch für Sehende, die Kunst wahrnehmen. Die ungewöhnliche Ausstellung im Kunstmuseum Thun ist eine Idee der Museumspädagogin Sarah Smith. Seit knapp einem Jahr lädt sie Laien, Nicht-Kunsthistoriker ein, aus der Sammlung des Museums Ausstellungen zusammenzustellen. Sarah Smith.
Kunst hat für jeden etwas zu bieten und die Werke, die sind gemacht, um angeschaut zu werden und was ankommt, bei egal wem, das muss man ernst nehmen.
Die Sammlung wird neu interpretiert durch neue Kuratoren aus Thun und Umgebung. Eine Methode wie aus dem Lehrbuch, um das Museum lokal zu verankern und um neue Publikumsschichten anzusprechen. Janine Ayer jedenfalls, eine der 5 blinden und sehbehinderten Kuratoren, hat das Thuner Kunstmuseum neu für sich entdeckt und hat sich bereits die Ausstellung von Claudio Moser angesehen, die derzeit auch im Haus präsentiert wird.
Ich werde da sicher mega. Auch im Moment ist eine wunderschöne Ausstellung. Wir sind vorhin durch die Räume gelaufen und dachten, wow, was etwas habe ich auch immer verpasst.
Da profitiert nicht nur eine Museumssammlung vom neuen Blick, den Laienkuratoren auf Kunst haben, da profitiert auch ein ganzes Haus, das Besucherinnen und Besucher anzieht, die normalerweise nicht ins Museum gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ob sie sehen oder nicht, das spielt ab jetzt keine Rolle mehr.
Die kleine Ausstellung, von der Elinor Landmann berichtet hat, heißt Blicke sammeln und ist im Kunstmuseum Thun zu sehen, und zwar noch bis zum 5. Juli. Das war's für heute. Fehlt noch das Sportresultat. Das Eishockey-Weltmeisterschaftsspiel Schweiz-Schweden sollte jetzt dann gleich zu Ende gehen. Der Spielstand ist im Moment 1-4. Die Schweiz wird das Spiel also verlieren. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Sabine Manz und für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Martin Durer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.